Ich war völlig schockiert, entrüstet und war völlig perplex, als mein Arbeitskollege mir einen Wert auf seinem Handy zeigte. Da stand es, das ganz deutlich in großen Buchstaben stand es da geschrieben: Boris, du bist übergewichtig. Er hatte mir gerade seine neue App gezeigt, mit der man den BMI ausrechnen konnte, den Body Mass Index. Und ich war völlig perplex, ich fühlte mich bis dahin überhaupt nicht irgendwie übergewichtig oder unwohl oder hatte sonst irgendwelche Probleme, aber da stand es, ich war übergewichtig, BMI zu hoch, leicht übergewichtig, heieiei. Zum Glück für mich ist der BMI ja ein sehr, sehr grober Wert. Der BMI berücksichtigt nur wenige Komponenten, wie man so das eigene Körpergewicht bestimmen kann. Es beschreibt eigentlich nur das Verhältnis zwischen Körpergewicht und Körpergröße. Genau, zwischen Körpergewicht und Körpergröße. Die Mediziner wissen es. Ich war beruhigt. Ich war nicht im dreistelligen Bereich vom BMI. Alles war noch im grünen Bereich. In der heutigen Predigt soll es auch um ein spezielles Verhältnis gehen. Ein spezielles Verhältnis, und zwar das Verhältnis zwischen meinem Körper und dem Heiligen Geist in der Nachfolge Jesu, beziehungsweise im Kampf gegen die Sünde. Und deswegen, abgeleitet von dieser Abkürzung BMI, habe ich eine neue Abkürzung kreiert, und zwar den BSI, den Body-Spirit-Index. Und das, deswegen steht das auch auf dem Flyer drauf, den Body-Spirit-Index. Wir wollen uns dieses Verhältnis zwischen dem Körper und dem Heiligen Geist einmal genauer anschauen. Und Matthias hat ja letzte Woche bei der Taufe auf das 6. Kapitel im Römerbrief hingewiesen. Und er hat gesagt, dass das für ihn so eine Schatzgrube und eine Schatztruhe ist, aus der man immer wieder etwas heben kann. Und ich möchte uns einladen, dass wir heute uns an die Arbeit machen, um einen weiteren Schatz aus diesem 6. Kapitel zu heben und für uns anzuwenden. Bei der Vorbereitung so und beim Lesen des Textes aus dem Römerbrief, da hat es mich wieder mal so richtig gepackt. Paulus, der beschreibt in einer Präzision, und wir werden im Laufe der Predigt hoffentlich noch darauf eingehen können, beschreibt in einer Präzision, was eigentlich so in der Jesus-Nachfolge alles passiert. Das ist atemberaubend. Ein echter Schatz. Und beim genauen Hinsehen stellt man fest, da kann ich Durchbrüche erleben. Da kann ich wirklich etwas Konkretes in die Hand bekommen, wie meine Nachfolge gelingen kann, wie die Herrschaft der Sünde über meinem Leben gebrochen werden kann und ich einem neuen Herrn dienen kann. Und als Ziel davon ist das Leben an sich. Paulus ist da wirklich genial. Und mein Ziel für heute mit dieser Predigt ist es, dass unser Herz wieder neu erfüllt wird von der Freude, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Und dass wir verstehen lernen, wie es gelingen kann, aus dieser Freude heraus einen echten Bruch mit der Herrschaft der Sünde im eigenen Leben zu vollziehen. Wie das gelingen kann. Also, ich lade uns ein, in den Römerbrief mit mir einzusteigen, im 6. Kapitel, die Verse 10 bis 14. Und ich habe heute eine Übersetzung mitgebracht, in der einige Details, die mir, die besonders wichtig sind, ja besonders zur Sprache bringt. Deswegen lade ich uns ein, dass wir den Bibeltext miteinander hier vorne uns anschauen, um eben diese Details nicht zu verpassen. Römerbrief, Kapitel 6, von Vers 10 bis 14. Dort heißt es, denn was er gestorben ist, es geht um Jesus, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das ist ein echter Schatz, liebe Freunde, was hier steht, ein echter Schatz. Mir ging es ganz ähnlich wie dir, Matthias, als du gesagt hast, dass das für dich solche Schätze sind. Für mich war gerade der letzte Vers so befreiend als Jugendlicher, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wow! Das hat so ein Gewicht und so eine Kraft. Aber wir wollen der Reihe nach vorgehen. Ich habe für den heutigen Predigttext bewusst diese zwei Verse, Vers 10 und 11 von letzter Woche, noch einmal hinzugenommen. Das ist also eine Überschneidung, weil der Vers 10 und 11 das Fundament bildet, auf der alles Weitere steht. Die nächsten Verse stehen. Sie bilden das Fundament, auf dem die ganze Argumentation, das, was Paulus da sagt, überhaupt beruht. Ohne Vers 10 und 11 verstanden zu haben, kann der Rest nicht funktionieren. Aber weil wir das letzte Woche eben schon angedeutet haben, werde ich nur kurz darauf eingehen. Paulus fordert jedes Kind Gottes, jeden Gläubigen dazu auf, zwei Prinzipien, die für das Leben Jesu galten, auf das eigene Leben zu übertragen. Zwei Prinzipien, das ist einmal der Tod und die Auferstehung. Tod und Leben, das haben wir uns letzte Woche schon mal angesehen. Da heißt es in Vers 10, denn was er, Jesus, gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Als Jesus am Kreuz starb, starb er anstelle von dir und mir. Er büßte das Todesurteil, das eigentlich mir gelten sollte und jedem Menschen, der ohne Gott lebt und sich gegen Gott wendet. Mit dem Tod von Jesus war diese Schuld beglichen. Es gab für die Sünde nichts mehr anzuklagen. Das Todesurteil war vollstreckt. Die Forderung der Sünde nach Bestrafung, und das ist nämlich der Tod, war Genüge getan. Es gab kein Gesetz und kein Gericht, das noch irgendwelche Ansprüche an einen Toten stellen kann. Ihr erinnert euch, wie der Lukas da so lag auf dem Tisch. Jesus war tot. Dem Gesetz der Bestrafung war Genüge getan. Kein Anspruch mehr an ihn. Aber Jesus starb nicht nur, er ist wieder auferstanden. Er lebt. Und man müsste eigentlich präziser sagen, auferweckt. Denn Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Jesus lebt und dieses neue Leben, in dem Jesus stand, war gezeichnet oder war geprägt von einer neuartigen, tiefen, innigen Verbundenheit mit dem Vater. Das Prinzip des Auferstehungslebens von Jesus. Warum? Warum war das so? Weil es keinen Anspruch mehr gibt, den die Sünde geltend machen kann. Es gab nichts Trennendes mehr. Es gab keinen Grund mehr, warum Jesus hätte sagen müssen, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Das gab es nicht mehr, das war ausgeräumt, bezahlt. Kein Anspruch auf Bestrafung war mehr da. Der Weg war frei, die Beziehung war völlig unbelastet. Es gab keine trennende Kraft, die diese Beziehung bedrohen konnte. Das ist genial. Und jetzt sagt Paulus Folgendes, und den Text haben wir jetzt permanent während der ganzen Predigt hier vor Augen, weil ich mich ganz eng an den Text halten möchte. Da heißt es dann in Vers 11, so auch ihr. Das ist die allererste Befehlsform im gesamten Römerbrief. Jetzt hat er 6 Kapitel lang erklärt, wie der Erlösungsweg Gottes für den Menschen ist. Dass der Mensch verurteilt ist in seiner Schuld und dass er Jesus hat kommen lassen, um für diese Schuld zu sterben. Und dass dieses neue Lebensprinzip, eben dieser innigen Verbindung mit Gott, dass das möglich ist. Das hat er jetzt alles erklärt. Und jetzt sagt er, so auch ihr. Und mit diesen Worten sagt er, wendet genauso diese zwei Prinzipien auf euer Leben an. Tod mit Jesus gestorben. Das heißt, die Schuld ist beglichen. Ich kann nicht mehr verurteilt werden. Er sagt ja, wir sind mit Jesus gekreuzigt. Mit anderen Worten, ich lebe das Leben eines Gestorbenen. Ich bin gestorben für die Sünde. Meine Schuld ist am Kreuz bezahlt worden. Mitgekreuzigt, mitgestorben mit Jesus. Die Schuld ist beglichen. Ich kann nicht mehr verurteilt werden. Schaut, die Sünde kann an mich immer noch herantreten. Und sie kann immer noch eine Bestrafung fordern, aber diese Bestrafung, die ist bereits geschehen. Ich kann sagen, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich bin tot für dich. Es ist schon passiert, was willst du noch? Ich kann nicht mehr verurteilt werden, aber es heißt eben noch mehr, es heißt auch, dass ich für den Gehorsamsanspruch der Sünde gestorben bin. Für den Gehorsamsanspruch, dass Sünde in meinem Leben eine bestimmende Kraft sein möchte, dafür bin ich gestorben. Das zweite Prinzip, das ich in meinem Leben anwenden kann, ist mit Jesus auferstanden. Das heißt nichts anderes wie bei Jesus auch, dass ich an dieser neuartigen, wunderbaren, engen Gemeinschaft und Beziehung mit dem Vater teilhaben kann. Ich darf, so wie Jesus, in dieser ungetrübten Gemeinschaft mit dem Vater, mit Jesus selbst und dem Heiligen Geist leben. Das ist gewaltig und das ist herrlich. Diese zwei Prinzipien dürfen für mein Leben als Kind Gottes gelten. Als Kind Gottes darfst du in einer völlig neuen Lebensrealität sein, weil diese zwei Prinzipien für Jesus galten und auch für dich. Das ist das Fundament. Das ist die Basis, auf der das Weitere, was Paulus hier erklären möchte, steht, wie eben Körper und Geist zusammenwirken in der Nachfolge Jesu. Das ist die neue Lebensrealität. Und im Grunde ist diese erneuerte Lebensrealität der Wechsel einer Herrschaft. Es ist der Wechsel einer Herrschaft. Da heißt es dann ja in Vers 12, so herrscht nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche, und wir werden gleich genauer darauf eingehen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als Lebende aus den Toten, und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Es gibt den Wechsel einer Herrschaft, und es gibt eine Geschichte, die Hans-Peter Reuer erzählt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe sie schon mal hier erwähnt in einer Predigt, die mir persönlich sehr geholfen hat, diesen Zusammenhang zu verstehen. Reist mit mir zurück in das Jahr 1843. 1843 nach Amerika, ganz im Süden, in New Orleans, der Sklavenhandel boomt. Und der Sklavenhandel dehnt sich aus, ist verteilt über das ganze Land. Immer wieder kommen Schiffe an und du bist einer dieser Sklaven. Du hast eine mehrwöchige Schiffsreise unter brutalen Bedingungen hinter dir und bist jetzt endlich auf dieser Plantage angekommen, bei einem Großgrundbesitzer, Baumwollproduktion, das ist dein Platz. Und dieser Plantagenbesitzer ist brutal. Er ist brutal, er ist grausam, er schlägt seine Untergebenen, er misshandelt sie, er gibt ihnen kaum das Nötigste, damit sie überleben können. Und eigentlich für viele auf dieser Plantage ist es so, dass eigentlich nur der Tod ein möglicher Ausweg aus dieser Misere ist. Eines Tages kommt aber ein reicher Geschäftsmann auf diese Plantage. schöne Kutsche, alles drum und dran, kommt auf diese Plantage, sucht genau dich aus, geht zu diesem Großgrundbesitzer und sagt, diesen Sklaven möchte ich kaufen. Diesen Sklaven möchte ich kaufen. Und dann bezahlt er diesen Preis, nimmt dich mit in seine Kutsche und ihr verlasst diesen schrecklichen Ort. Dieser neue Besitzer, du fragst dich, wann kommt der erste Schlag, aber der kommt nicht, ganz im Gegenteil. Dieser neue Besitzer ist wirklich gut. Er ist wirklich gut. Er beschützt dich, er tut dir Gutes, er lässt dich in seinem Haus schlafen, du darfst dich frei bewegen. Er ist wirklich gut zu dir und irgendwann ist es sogar so weit, dass er sagt, hey, komm mit mir mit, ich muss Erledigungen in der Stadt machen, irgendwelche Besorgungen, komm doch mit. Und wieder steigst du mit diesem neuen Besitzer in diese Kutsche und ihr fahrt in die Stadt. Du hast die Stadt erst bei deiner Ankunft vom Schiff gesehen, auf den Sklavenmarkt, sonst nichts. Und jetzt bist du in dieser Stadt. Und du bist frei. Und du bist fröhlich. Dein ganzes Wesen hat sich wie verändert. Und so gehst du mit diesem neuen Besitzer von einem Schaufenster zum nächsten, schaust, was es alles so gibt. Und auf einmal sagt er dann, du, bleib doch bitte kurz hier stehen. Ich muss noch dort in diesen Laden, um noch etwas zu holen. Und in diesem Moment geht er dann weg in diesen Laden hinein und du stehst alleine vor dem Schaufenster. Auf einmal hörst du, wie jemand ganz barsch und laut deinen Namen über die Straße brüllt. Boris! Oder Maggie! Oder Kurt! Ganz barsch und laut und du zuckst zusammen, weil du sofort diese Stimme erkennst, es ist dieser alte Besitzer. Und weil du so konditioniert auf Gehorsam und so voller Angst warst, was anderes zu tun, drehst du dich um und gehst wie in Trance auf diesen alten Besitzer zu. Schon fast bei ihm angekommen, meldet sich hinter dir auf einmal eine andere Stimme. Boris oder Maggie oder Kurt. Was machst du da? Du drehst dich um und siehst diesen neuen Besitzer. Und schlagartig wird dir klar, Moment mal, dieser alte Sklaventreiber hat mir ja gar nichts mehr zu sagen. Er hat ja überhaupt kein Verfügungsrecht mehr über mein Leben. Er kann mich noch so anbrüllen, er kann noch so viel Brutalität und Grausamkeit in seine Stimme hineinlegen. Er kann mich bedrohen, er kann mich anfahren, er kann alles versuchen, was er will, aber ich gehöre nicht mehr ihm. Ich gehöre meinem neuen Besitzer, zu ihm gehöre ich. Das ist mein neues Zuhause, das ist meine neue Identität. Und genau das möchte Paulus mit diesen Versen deutlich machen. Er sagt, liebe Leute, ihr gehört einem anderen. Ihr gehört nicht mehr diesem alten Sklaventreiber an. Das ist Vergangenheit, das ist vorbei. Ihr seid in einer neuen Lebensrealität angekommen. Diese Geschichte drückt es wunderbar aus, was hier so in wenige Sätze gedrängt worden ist. Dieser Herrschaftswechsel, den wir erleben, der vollzieht sich in meiner Gesinnung, und dieses Wort kommt immer wieder auch im Neuen Testament vor, das heißt in meinem Willen, in meinen Absichten, die ich habe, aber er vollzieht sich auch ganz konkret in meinem Körper. Und lest mit mir die nächsten Verse, also Vers 12 und 13 noch einmal. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Ich halte hier kurz an. Dass er seinen Begierden gehorche. Ich bin fasziniert von der Präzision, die Paulus hier weitergibt. Denn das Leben unter diesem alten Herrn, diesem alten Sklaventreiber, führt einfach dazu, dass der Körper wie ein Eigenleben entwickelt. Merken wir, was hier formuliert wird? dass er seinen Begierden gehorche. Mit anderen Worten, das ist wie ein Teufelskreis, bei dem ich ausgeschlossen bin. Der Körper hat bestimmte Impulse und es gibt überhaupt keine Alternative, als diesen Impulsen gehorsam zu sein. Das Leben unter dieser alten Herrschaft ist gekennzeichnet von diesem Teufelskreis, von sündigen negativen Impulsen und die Unfähigkeit, sich anders zu entscheiden. Dass er seinen Begierden gehorche. Ohne Gott und ohne den Heiligen Geist ist genau das der Zustand, in dem wir uns befinden. Warum bin ich den Impulsen des Körpers ausgeliefert? Weil es da keine Alternative gibt. Es gibt überhaupt keine Alternative. Warum sollte ich mich anders entscheiden? Ich kann mich nicht entscheiden, wenn es nur eine Option gibt, für die ich mich entscheiden kann. Und das ist der Grundgedanke, den Paulus hier ausbreitet. Herrschaft der Sünde zeigt sich darin, dass der Mensch ohne Alternative den Impulsen, den negativen und sündigen Impulsen ausgeliefert ist. Das bedeutet die Herrschaft der Sünde. Vers 13. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Jetzt sagen wir, Moment mal, eben hat er noch beschrieben, was es bedeutet, überhaupt keine Alternative zu haben, ausgeliefert zu sein den Impulsen des Körpers. Jetzt spricht er aber sehr wohl von einer Entscheidung, nämlich die, dass man seinen Körper entweder der Sünde zur Verfügung stellen kann oder Gott zur Verfügung stellen kann. Und jetzt sind wir beim BSI, beim Body Spirit Index. Wie ist das Verhältnis des Körpers zum Heiligen Geist? Was meint Paulus, wenn er das sagt, dass man entweder seine Glieder der Sünde zur Verfügung stellen kann oder Gott zur Verfügung stellen kann? Was für eine Rolle kommt eben dem Körper zu? Paulus sagt das ja ganz konkret. Stellt nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung, sondern stellt eure Glieder Gott zur Verfügung. Wir dürfen diesen Text nicht vergeistlichen und sagen, das, was er da beschreibt, das ist ein innerer geistlicher Prozess, der irgendwo seelisch in mir drin abläuft. Er meint das sehr konkret. Er meint deinen Körper, er meint Fleisch und Blut. Er meint deine Zunge, deine Augen, deine Hände, deine Beine. Ganz konkret. Jetzt gibt es aber ein Problem. Und zwar das Problem, dass die Rolle des Körpers bei der Erlösung und beim Leben als Christ uns nicht automatisch einleuchtet und uns manchmal falsch in den Köpfen steckt. Ich möchte drei falsche Sichtweisen aufzeigen über die Rolle des Körpers. Das erste ist die Verneinung des Körpers. Die Verneinung des Körpers. Der Körper ist schlecht. Es gibt christliche Richtungen und Denominationen, die genau das so weitergeben und lehren. Der Körper ist schlecht. Er ist eigentlich nur ein Instrument der Sünde und des Teufels. Er ist ein Hindernis für deine Beziehung zu Gott. Der Körper ist einfach eine Last, dieses Hindernis, ein Ballast. Und man sehnt sich eigentlich nach diesem Moment, wo man von diesem Körper befreit wird und dann völlig frei eben bei Gott sein kann. Kirchengeschichtlich hat das krasse Auswüchse genommen, die Verneinung des Körpers. Man muss dazu aber sagen, dieses Gedankengut kommt eher aus der griechischen Philosophie, wo man gesagt hat, der Körper ist Last, das ist nur eine Hülse, in dem der eigentliche Mensch, eben die Seele und so weiter, lebt. Der Körper ist nur Ballast. Zweite falsche Ansicht ist die Dominanz des Körpers. Es gibt genauso auch Ansichten, wo man sagt, Gott hat den Menschen erlöst und zur Freude berufen. Dazu gehört auch die Erfüllung für den Körper, also los. Also los. Die Dominanz des Körpers. Der Körper wird hervorgehoben. Das, was dem Körper gut tut, das ist bestimmt auch von Gott. Was sich gut anfühlt, muss auch göttlich sein. Die Dominanz des Körpers. Und dann gibt es noch eine dritte falsche Sichtweise. Das ist die Ignoranz des Körpers. Es gibt die Verneinung des Körpers, die Dominanz des Körpers und die Ignoranz des Körpers. Man sagt, es heißt ja nicht umsonst geistliches Leben, oder? Was hat mein Körper damit zu tun? Christsein geschieht im Inneren, der Körper spielt dabei keine Rolle. Also im Unterschied zur Verneinung des Körpers, nicht negativ, aber auch nicht positiv. Ist einfach da, ich bin da hineingestellt, gut, das muss ich akzeptieren. Das Problem bei dieser Sichtweise ist, dass ein Christsein entsteht, das keine echte Veränderung nach sich zieht. Keine echte Veränderung passiert. Menschen bleiben abhängig von Alkohol. Menschen bleiben sündigen Gewohnheiten ergeben und können sie nicht ablegen. Wut, Zorn, Neid bleiben immer noch prägende Dinge dieses Menschen. Wer Christsein, geistliches Leben und den Körper trennt, der bekommt ein schizophrenes Christsein und ist nicht in der Lage zu verstehen, was Paulus hier meint. Was ist denn nun die biblische Sicht? Und das lässt sich wieder an unserem Text erkennen. Das lässt sich wieder an unserem Text erkennen. Verneint Paulus den Körper? Nein, oder? Sonst würde er das ja nicht erwähnen, den Körper. Dominiert der Körper hier? Nein, eben nicht. Das hatte er vorher beschrieben als Herrschaft der Sünde, dass er seinen Begierden gehorche. Ignoriert er den Körper? Auch das macht Paulus nicht. Was ist also die Rolle des Körpers für Paulus in diesem Text? Für Paulus ist der Körper ein Instrument und Werkzeug dafür, dass man der Herrschaft Gottes Ausdruck verleihen kann. Ich habe im Eingangstext, im Predigtflyer, ein Zitat aufgeschrieben, das ich hier noch vorlesen möchte, von Dallas Willard. Er schreibt Folgendes: Wenn wir als Menschen im Geist leben, dann ist das nicht irgendein besonderer Daseinszustand, es ist keine verborgene Realität und eine zweite Existenz, die wir quasi neben unserer körperlichen Existenz führen. Es besteht nicht aus irgendwelchen besonderen inneren Werken, obwohl es auch eine innere Seite hat. Es ist vielmehr eine Beziehung zwischen unserer Person, die in unserem Leib verkörpert ist, und Gott, mit dem Effekt, dass wir die Herrschaft Gottes hier und jetzt in der sichtbaren Welt erleben und repräsentieren. Der Körper ist von Gott gedacht als Schnittstelle zwischen der geistlichen Welt und der materiellen Welt. An meinem Körper darf die Herrschaft Gottes zum Ausdruck kommen. Die Frage ist, wie? Wie geschieht das? Wie können wir das leben, was Paulus hier sagt, dass man nämlich seinen Körper, seine Glieder Gott zur Verfügung stellt? Das ist ganz einfach. Das ist so herrlich einfach und ich liebe das an ihm, wie er das hier beschreibt. Du kannst dich Gott zur Verfügung stellen, indem du den sanften und leisen Impulsen des Heiligen Geistes Gehör schenkst und Gehorsam schenkst. Gehör und Gehorsam. Der Heilige Geist gibt Impulse hinein, denen ich einfach gehorchen darf, denen ich folgen darf. Und das können die einfachsten Sachen sein, wo ich sage, mein Körper soll dir gehören. Zum Beispiel weiß ich ganz genau, Tanja mag es nicht, die Spülmaschine auszuräumen. Ich habe dieses Beispiel bei der Predigt zur Hochzeit von Kathi und Pascal schon mal verwendet. Ich weiß ganz genau, Tanja mag es nicht, die Spülmaschine auszuräumen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. wenn ich die Schublade aufziehe und sehe, es sind keine Löffelchen mehr da, ich will einen Joghurt essen, und dann weiß ich schon, wenn ich die Spülmaschine aufziehe, dann ist die wahrscheinlich gerade voll und sauber. Und die ist aber nicht ausgeräumt, gell? Dann kommt so ein Impuls des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sagt mir, Boris, jetzt kannst du deine Glieder mir zur Verfügung stellen, indem du deiner Frau etwas Gutes tust und die Spülmaschine ausräumst. So banal ist es. Und dann geht es um Gehör und Gehorsam. Und jetzt möchte ich euch einfach mal fragen, hier sitzen viele Leute, die täglich mit Jesus unterwegs sind. Ich will euch einfach mal fragen, ruft doch mal rein, was gibt es noch für Impulse des Heiligen Geistes? Was habt ihr mal erlebt als Impuls des Heiligen Geistes? Jawohl, Emma, vielen Dank. Menschen ansprechen, denen es vielleicht nicht gut geht. Auch dabei hast du ja deinen Körper zur Verfügung gestellt, gell? Vielen Dank. Genau, einfach dieser Impuls, den rufe ich jetzt an, die ermutige ich, was auch immer, ja? Vielen Dank. Natalia, sorry? Jawohl, vielen Dank. Da vorne war noch? Eine Freude machen, geht in die ähnliche Richtung, jawohl. Ja, auch das kann ein Impuls des Heiligen Geistes sein, genau. Mitten in einem total überfüllten Tag einen Moment der Ruhe sich einzuräumen. Vielen Dank. Einen Besuch machen, jawohl. Für jemanden beten. Und wir merken schnell, das sind alles Dinge, die ich ohne den Körper überhaupt nicht tun kann. Mein Körper ist beteiligt. Und das meint das. Ich kann ganz konkret meinen Körper, meine Hände, meine Beine, meine Augen, mein Herz Gott zur Verfügung stellen. Dann kommen diese Impulse. Ich höre auf sie, ich gehorche ihnen und so kann diese Herrschaft wechseln. Was geschieht dann? Dann geschieht Folgendes. Wie in dieser Geschichte von New Orleans und dieser Sklavengeschichte, dann geschieht Folgendes, dass der gewohnheitsmäßige Gehorsam zur Sünde gebrochen wird und ich kann in meinem Lebensstil, in meiner Art zu leben und vorzugehen, mich Gottes Rhythmus anpassen. Neue Gewohnheiten aneignen. Aber diese Alternative steht nur jemandem zur Verfügung, der sich auf Gott einlässt, der auf der Basis von Vers 10 und 11 steht. Das ist für mich herrlich. Ich finde das großartig. Ich habe mal eine Frau kennengelernt, Hunsheim, ohne D, Hunsheim heißt der Ort, und dort habe ich über ein ähnliches Thema mal gesprochen und die Frau kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, Boris, weißt du, wie ich das mache? Sie sagt, morgens früh, bevor ich zur Arbeit gehe, wenn ich meine stille Zeit habe, dann knie ich mich hin und dann berühre ich die Teile meines Körpers bewusst und übergebe sie Gott in seinen Gehorsam und sage, Herr, diese Hände gehören heute dir. Du kannst über sie verfügen. Jesus, diese Beine gehören heute dir. Wenn du willst, dass ich irgendwo hingehe, etwas tue, dann stehen sie dir zur Verfügung. Jesus, dieses Herz gehört dir. Wenn du willst, dass ich jemanden lieben soll, dann gib diesen Impuls, es gehört dir. Jesus, diese Augen gehören dir. Lass sie sehen, was du sie sehen lassen möchtest. Und so geht sie durch ihren ganzen Körper und dann beginnt sie ihren Tag. Das ist genial. Das ist genial. Es entwickelt sich ein göttlicher Lebensstil. Mir fehlt die Zeit, auf ein Beispiel einzugehen, das ich mir noch herausgesucht habe. Ein biblisches Beispiel. Anhand von Petrus lässt sich das sehr gut ablesen und zeigen. Aber ich möchte an dieser Stelle einen Schnitt machen und dich persönlich einladen, wenn du diesen Sachverhalt, dieses Thema vertiefen möchtest, nimm dir Petrus vor, studiere sein Leben, lies dir einmal durch, was für eine Entwicklung er durchgemacht hat. Du wirst erkennen, wie genial das funktioniert. Und wie genial der Heilige Geist mit jemandem in die Schule gehen kann, um einen göttlichen Lebensstil zu etablieren.